Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So sieht's aus. Schönen guten Tag. Und hier wird's gleich sehr cool und gewieft. Who's the cat that won't come out when there's danger all about? Privatdetektiv John Schaft war nämlich anders als die anderen. Wenn dieser Filmheld mit seinem eindrucksvollen Schnäuzer und dem hochgeschlagenen Kragen durch den dichten Verkehr am New Yorker Times Square schlenderte, dann war allen klar, hier ist einer schwarz und trotzdem ein Gewinner. So hat es Richard Roundtree mal formuliert. Der Mann, der in der Rolle des John Schaft seinen großen Durchbruch schaffte. Der Schauspieler ist jetzt mit 81 Jahren gestorben. Wir erinnern gleich an ihn und seine Paraderolle. Coolste Privatdetektiv der Filmgeschichte, John Schaft. Einen enormen Schneid bei Frauen hatte dieser Typ natürlich auch.
Got a minute, Schaft? Got no use for no dirty postcards, Vic. Get off my back, huh?
I just want to talk to you. Call me up. Hey, where the hell are you going, Schaft?
To get laid. Where the hell you going?
Ha, ha, ha. In mehreren Filmen schlug sich der afroamerikanische Detektiv durch unterschiedlichste Abenteuer und erlegte dem Verbrechen nicht nur in New York City natürlich das Handwerk. Der Schauspieler Richard Roundtree, der verkörperte den Ermittler mit viel Sexappeal und immer dem richtigen Spruch. Wie nebenbei etablierte er damit einen der ersten schwarzen Kinohelden überhaupt. Gestern ist der Schauspieler Richard Roundtree im Alter von 81 Jahren gestorben. Über ihn spreche ich jetzt mit unserem Filmkritiker, mit Patrick Welinski. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Für viele ist Roundtree ja im Grunde gleichzusetzen mit Schaft. Wird ihm das gerecht?
Ja, es ist definitiv die Rolle, die am stärksten auf seine Karriere gewirkt hat. Also dieser Schaft, das ist ja so ein, wurde häufiger als schwarz James Bond bezeichnet, und das trifft es ganz gut. Also die Art und Weise, wie er diese Verbrechen löst, mit vielen Knarren und Verfolgungsjagden, das war für eine schwarze Hauptfigur schon etwas ganz Besonderes. Dazu muss man wissen, dass Schaft auf einem Roman basiert von Ernest Tideman, und in der ersten Drehbuchfassung in Hollywood wurde er quasi erst als weiße Figur konzipiert, bis man gesagt hat, ja, wir haben da diesen Richard Roundtree, der ist ganz gut, vielleicht sollten wir zurück zum Ursprung des Romans kehren und die Hauptfigur mal schwarz lassen. Und es hat auch sehr gut funktioniert, nicht wahr? Also die Art und Weise, wie er da einem Harlem-Gangster hilft, seine Tochter aus den Fängen der italienischen Mafia zu holen. Später im dritten Teil, was ich ganz spannend finde, gibt er sich als indigener Mann in Äthiopien aus, fährt nach Afrika und versucht dort, illegale Schleuserbanden hochzunehmen. Das waren nicht alles sehr erfolgreiche Filme, gerade der letzte war ein Riesenflop, aber man muss ja schon sagen, dass diese Rolle, allein diese eine Rolle in der Karriere von Richard Roundtree, hat die Entwicklung für afroamerikanische Schauspieler in Hollywood damals extrem beschleunigt.
Und welche Bedeutung hat dieses, weiß ich, Schaft-Franchise für Afroamerikaner, aber auch für Roundtree damals?
Ja, man muss schon unterscheiden zwischen damals und heute. Und damals war das wirklich ein Werk, das im Zuge dieser Blaxploitation-Reihe, also das sind ja filmische Werke und Produkte gewesen, die vor allem ein schwarzes Publikum erreichen sollten. Wobei man nicht vergessen soll, dass die meisten davon von Weißen produziert worden sind. Und da war ein Schaft wirklich eine Ausnahmeerscheinung, also eine schwarze Hauptfigur, die cool ist, wie wir in dem Song vorab gehört haben, der natürlich alle Frauen bekommt. Natürlich aus einer präfeministischen Sichtweise waren diese Frauen quasi Beute für ihn, aber er hat sie ja wirklich alle gehabt. Erotische Tänzerinnen, irgendwelche Gangsterbräute, sie alle lagen ihm zu Füßen, dieser lange Ledermantel, diese Rollkragenpullover. Er war auch eine Stilikone, und das wirkte sich darauf aus, dass viele afroamerikanische Kinogänger damals plötzlich mit ihm identifizieren konnten, plötzlich sagen könnten, ah, guck mal, cool sein, das ist etwas, was ich auch sein kann. Also das war ein Auftreten, das eine enorme Wirkung hatte, vor allem, weil der erste Teil 71 ein enormer Kassenerfolg war, darf man nicht vergessen, die anderen waren es schon nicht mehr. Aber dieser eine Film, der erreichte ein anderes Publikum und konnte dadurch auch ein anderes Identifikationspotenzial freilegen.
Patrick, du sprichst da von der vorfeministischen Ära. Ja. Wie wird denn Schaft heute gelesen? Was würdest du sagen?
Ja, das ist schon interessant. Man geht mit dem ganzen Franchise viel härter ins Gericht. Gerade afroamerikanische Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler aus den Staaten, die sehen darin auch extreme rassistische Stereotype, die vor allem dem damals tobenden Bürgerrechtskampf gar nicht so gut getan haben. Und in der Tat, wenn man sich Schaft-Filme ansieht, gibt es da so Echos von der Black Panther-Bewegung. Aber diese Black Panther-Leute, das sind eher so harte Nationalisten. Man merkt gar nicht, wofür sie kämpfen wollen und wie sie dafür kämpfen. Chef hat auch so einen Lebensstil etabliert, wie Drogen sind cool, Prostituierte sind cool. Gerade im afroamerikanischen Milieu damals folgten daraus viele Krankheiten, viele Tode, viele Menschen, die auf die falsche Bahn geraten sind. Also man liest eine Figur wie Chef heute viel kritischer. Übrigens auch das Styling, lustigerweise. Also ein Rollkragenpullover mit langem Ledermantel, das war eben nicht die Art und Weise, wie man sich damals gekleidet hat. Man legte quasi über die afroamerikanische Kultur eine andere Kultur drauf. Und die wird heute als ziemlich hart rassistisch gelesen. Interessanterweise ist das eine Bewegung, die erst seit ein paar Jahren ist. Also für damals, für die damaligen Verhältnisse und für eine große Generation von Schauspielern, Afroamerikaner, war dieser Film sehr wichtig, weil Karrieren möglich gemacht worden sind. Die Bilder, die diese Figur damals aber etabliert hat, die müsste man heute als rassistisch bezeichnen.
Ja, super spannend. Jetzt wollen wir aber vielleicht doch auch noch mal ein bisschen auf diesen Schauspieler selbst zu sprechen kommen. Richard Roundtree, wie kam der überhaupt zum Film?
Ja, eher durch Zufälle. Es war eigentlich ein Sportler. Der hat an der Highschool Football gespielt, hat auch ein Football-Stipendium bekommen für Studieren, brach dann aber ab, weil er als Model plötzlich ziemlich bekannt geworden ist. Ist dann rumgetourt durch Amerika und etablierte sich bei der NEC Company. Das war eine Theatertruppe, die dann plötzlich an den Broadway kam, was es so noch gar nicht gab. Also fast nur Afroamerikaner, die mit einem Stück basierend auf dem Roman The Great White Hope da kam. Und da spielte er Jack Johnson, den ersten Schwergewichtsweltmeister im Boxen, den ersten Afroamerikaner. Und dann merkt man schon, auch da hat er quasi ein erstes Mal gespielt. Also es war jemand, der häufig quasi so starke, erfolgreiche, schwarze Typen und Figuren verkörpert hat, häufig als erster.
Ah, interessant. Und sag mal, jetzt haben wir so ein bisschen gehört, was er also vor Shaft gemacht hat. Kam danach eigentlich noch Wesentliches?
Ja, also wesentlich ist jetzt natürlich gut gefragt. Ich meine, er hat in vielen Filmen mitgespielt wie Earthquake, Man Friday an der Seite von Charlton Heston, Ava Gardner, was ich auch sehr schön fand, Inchen oder an der Seite von Clint Eastwood und Burt Reynolds in City Heat, den man immer noch gucken kann, weil Clint Eastwood spielte ja quasi die weiße Variante von Shaft in Dirty Harry, aber das waren auch so Cops, die nach ihrem eigenen moralischen Maßstab operierten. Wir würden das schon irgendwie heute fast schon als so reaktionäre Menschen bezeichnen, die aber damals in der Reagan-Ära, in der frühen Reagan-Ära, extrem erfolgreich waren beim amerikanischen Publikum. Später hat er noch New York vor einer großen Eidechse in Q gerettet. Also er hatte dann immer seltsamere Rollen. Ich glaube, die wichtigste nach Shaft, und das war die Rolle des Sklaven Sam in der Miniserie Roots, die er damals in Amerika in den 70er Jahren ein unglaublichen kulturellen Erfolg hatte, weil diese Miniserie, die über 7 Generationen die Geschichte von Afroamerikanern seit dem 18. Jahrhundert erzählt, hat vielen Weißen vor allem das Leid und das Schicksal der afroamerikanischen Bevölkerung nochmal vor Augen geführt. Und da war er auch ein Zugpferd dieses ganzen Casts.
Jetzt wird anlässlich seines Todes ja viel über Richard Roundtrees Einfluss auf die ganze Branche gesprochen. Inwiefern kann man denn eigentlich davon sprechen, dass Roundtree wirklich anderen den Weg im Filmgeschäft geebnet hat?
Ja, es gibt Schauspieler, die sich da sehr stark auf ihn beziehen. Samuel L. Jackson vor allem, der in dem Remake von Shaft gespielt hat. Da gibt es eine schöne Szene, wo Richard Roundtree neben ihm steht, also quasi den Staffelstab übergibt. Es gibt Lawrence Fishburne, Will Smith und auch der verstorbene Chadwick Boseman, der quasi mit Black Panther ein neues Level an Darstellung von Afroamerikanern im Film geschaffen hat. Auch die wussten alle, dass sie ohne ihn wahrscheinlich nicht dahin gekommen wären. Interessanterweise sind es vor allem Männer, und das hat auch damit zu tun, dass Chef, glaube ich, als Identifikationsfigur für Frauen schon damals nicht funktioniert hat und heute auch eher kontraproduktiv wäre.
Richard Roundtree, der Darsteller des ersten afrikanischen Actionhelden, des coolen und gewieften Privatdetektivs Chef, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wir haben uns mit Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion an ihn erinnert. Ganz herzlichen Dank, Patrick.
Bitte.
Superman, Iron Man, Spider-Man, das sind die ganz großen Comichelden und Superstars, die Sie sicher auch kennen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Hellboy dagegen, das ist, das sagt schon der Name, jemand, der ist eine Nummer kleiner, eine Comicfigur, die trotz des Namens wenig Jungenhaftes an sich hat, aber er ist eben von der Bekanntheit her, ja, so quasi zweite Reihe, vielleicht kann man sagen, kurz vorm Supermännchen. Fest steht, er ist längst nicht der ganzen Welt bekannt, aber Comicfans dürften mindestens schon mal von ihm gehört haben. Nach 3 Filmen, von denen 2 immerhin von Guillermo del Toro stammen, verschlägt es Hellboy jetzt ins Gaming-Universum. Hellboy Web of Weird heißt das erste Spiel, das sich um ihn dreht. Und Markus Richter hat es für uns gespielt. Hallo Markus.
Hallo.
Wer ist dieser Hellboy und was macht er in diesem Spiel?
Also um zu erklären, wer das ist, passt vielleicht am besten ein Bild. Man stelle sich so eine Art Bud Spencer oder Dwayne The Rock Johnson als schlagkräftigen Detektiv vor, der übernatürliche Geschichten mit seltsamen Monstern verwickelt ist. Hellboy ist als Comicfigur groß, stämmig, rot, ein Teufel eben mit einer riesigen rechten Hand, die einer Keule ähnelt. Aber die Hörner sind abgefeilt und sein Benehmen ist so eine Mischung aus grimmigem Noir-Muskelmann und rebellischem Teenager.
Your job is to find Roberts and investigate possible links between this location. And the spikes.
I'm standing in what looks like the world's suckiest rent fair.
Das ist der Anfang vom Spiel. Man soll einen Kollegen retten, der in einem verwunschenen Haus verschollen ist. Das Haus ist irgendwie Auslöser für Katastrophen an anderen Orten. Und Hellboy kommentiert hier, das sieht aus wie der schlechteste Mittelaltermarkt der Welt. Und dann gilt es halt eben, dieses Haus zu erkunden und immer wieder zurückzukehren, um die Funde zu besprechen und zu dem Geheimnis dieses Schmetterlingshauses dann auf den Grund zu gehen.
Hört sich schon mal doch nach gutem Humor an. Jetzt hast du vorhin das Bild des schlagkräftigen Detektivs bemüht. Ist das mehr Hand- oder mehr Kopfarbeit?
Lassen wir doch das Spiel selbst diese Frage beantworten. Also was man hier spielt, ja, das sind tatsächlich Kämpfe. Es handelt sich um ein sogenanntes Roguelike. Man betritt einen von vier Leveln. Das ist dann wieder unterteilt in Räume, die durch Gänge miteinander verbunden sind. Und in jedem Raum wartet eben so ein Kampf, manchmal auch ein Schatz oder eine Verbesserung. Und wenn man stirbt oder den Endgegner eines Levels besiegt, dann kehrt man zurück in das Lager, in dieses Haus und kann dort seinen Charakter verbessern. Und dann geht es von vorne los. Aber die Level werden jedes Mal von Neuem generiert. Die Idee ist, dass das Spiel durch widerspielbar sein soll, also abwechslungsreicher. Das gelingt aber leider nicht ganz, weil es eben pro dieser vier Level nur so eine Handvoll unterschiedlicher Gegnerarten gibt. Das wiederholt sich sehr, sehr schnell. Und der Antrieb, das trotzdem durchzuarbeiten, und das ist es auch ein bisschen, ist, alle Level freizuschalten und eben vor allen Dingen auch diese Geschichte zu Ende zu bringen.
Jetzt stellt sich ja aber zumindest für Fans, für echte Fans, die Frage, wie viel Hellboy ist denn eigentlich in Hellboy drin? Also ist das jetzt eine authentische Umsetzung oder doch eher ja, so eine Art Abklatsch?
Also stilistisch ist es auf jeden Fall ein Hellboy. Die Grafik ist sehr in dem Stil, die der Erfinder der Figur Mike Mignola geprägt hat und ist also fast 1:1, kann man sagen, in die dreidimensionale Spielwelt übersetzt. Das sind so erdige, dunkle Farben, alles sehr flächig mit so Outlines. Aber wenn man das Spiel anhält, das könnte wirklich dann einfach ein Panel aus dem Comic sein. Und auch die Geschichte passt, diese Erkundung des Übernatürlichen, die Verarbeitung klassischer Folklore, auch das ist ganz klassisch Hellboy. Ich hatte sogar die Gelegenheit, mit dem Schöpfer der Figur Mike Mignola zu sprechen und ihn zu fragen, ob der Hellboy aus dem Spiel denn sein Hellboy ist oder vielleicht doch eher so eine Art alternative Version.
It's faithful to my Hellboy enough so that if you play the game and you want to feel that this is really a part of the real Hellboy, you can. So in that regard, I guess it is still my Hellboy.
Also die Geschichte des Spiels ist in sich abgeschlossen, das heißt, sie ist nicht zwangsweise verbunden, aber eben doch so authentisch gestaltet, dass sie als Teil des Kanon, also der offiziellen Hellboy-Welt, gelten darf. Und das hat sich für mich als Hellboy-Fan auch so angefühlt, aber natürlich ist es dann immer schön, auch noch die offizielle Bestätigung zu haben.
Na klar, jetzt ist es also der echte Hellboy, so viel steht fest, aber ist es auch ein echt gutes Spiel?
Ja, also leider nicht, zumindest nicht uneingeschränkt, weil ich muss nochmal sagen, also die Grafik ist fantastisch, die Geschichte ist hinreichend spannend, clever und tatsächlich auch mit empathischen Dialogen zwischen den Charakteren, so dass man da dran bleiben will. Aber die Spielmechanik, ich hatte es schon kurz angerissen, ist leider sehr wiederholend und nicht besonders spannend. Man kann sich da so durchbeißen, aber es hätte mir zum Beispiel völlig gereicht, das Ganze quasi als interaktives Comic, als so eine Art Visual Novel zu entdecken. Den Spielemachern selbst ist vielleicht auch aufgefallen, es gibt so Optionen, dass man sich das Spiel leichter machen kann. Leider bedeutet das nur, dass es ein bisschen später schwerer wird. Aber ist es trotzdem. Hier hätte ein sogenannter Story-Mode geholfen, der also quasi die Kämpfe zu Nebensachen machen. Bei anderen Spielen gibt es das, die setzen das problemlos um. So ist es, würde ich sagen, ein halbwegs gelungener Fanservice, der auch in keiner Hellboy-Sammlung fehlen darf. Dafür ist es also wirklich toll genug von der Zeichnung der Geschichte. Aber so popkulturelles Massenpublikum, wie es die Filme erreicht hat. Dafür ist das Spiel, glaube ich, ein bisschen zu spröde, ein bisschen zu hart, ein bisschen zu viel Arbeit. Dafür wird es wohl nicht reichen.
Das sagt Markus Richter. Und falls Sie sich selbst ein Bild machen wollen, Hellboy ist für Windows und alle gängigen Konsolen erschienen und kostet um die 25 Euro. Tausend Dank.
Gerne.
Über die Hälfte aller Abfälle in Deutschland stammen aus der Baubranche. Oder andere Zahl, jede Sekunde werden deutschlandweit über 7,3 Tonnen Bauabfälle erzeugt. Jede Sekunde. Man muss sich also vorstellen, dass wenn man die Baubranche ändert und die Art, wie wir bauen, dass man damit schon ganz schön viel zur Klimawende beitragen könnte. So denken auch viele junge Architektinnen und Architekten. Gerade erst haben sie ein Abrissmoratorium herausgegeben, das eben gegen den Abriss von Gebäuden und für deren Erhalt kämpft. Außerdem gibt es ein Gemeinschaftsprojekt, den Abrissatlas, nämlich eine interaktive Karte, auf der jeder und jede eingeladen ist, Gebäude einzutragen, die von Abriss bedroht sind. Und genau dazu spreche ich jetzt mit Helen Gräser, die das Projekt von Seiten des Bundes Deutscher Architekten betreut. Hallo, schönen guten Tag nach Köln.
Hallo, vielen Dank.
Wie genau muss man sich diesen Abrissatlas vorstellen?
Ja, also das Hauptelement ist natürlich die interaktive Karte, auf der die vom Abriss bedrohten oder bereits abgerissenen Gebäude dann geografisch verortet sind. Das sind so schwarze Punkte, an die kann man dann reinzoomen und die kann man auch anklicken. Dann geht so ein Gebäudesteckbrief auf mit Foto zum Gebäude, Beschreibung, Hintergründe. Genau. Und das ist im Prinzip so das Hauptelement. Bei dieser Karte kann man eben auch mitmachen, selber Objekte eintragen. Das, genau.
Das habe ich mir jetzt hier parallel tatsächlich gerade mal am Computer aufgemacht. Und das ist schon sehr wirklich grafisch ansprechend gemacht, ganz in Architektenmanier, in Schwarz-Weiß. Sind es eigentlich alles Objekte, die in irgendeiner Weise doch auch architektonisch interessant oder hochwertig zu nennen sind?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also man sieht das ja auch, wenn man die Objekte durchklickt. Es ist durchaus so, dass auch zum Beispiel Einfamilienhäuser eingetragen werden und Objekte, die jetzt, wo man jetzt nicht auf den ersten Blick unbedingt sagen würde, die sind baukulturell absolut erhaltenswert. Aber ein Punkt ist ja auch, dass es uns eben um die Masse an Abrissen geht und das zu visualisieren und darauf die Wahrnehmung zu lenken. Und das sind eben Objekte, die ja vielfach unter dem Radar fliegen, weil eben nicht öffentlich darüber berichtet wird. Deswegen findet man genau solche Objekte auch.
Aber Stichwort unterm Radar, hat es nicht auch irgendwie in gewisser Weise was fast ein bisschen Denunziatorisches? Also wer trägt denn da wen ein? Also sind das wirklich irgendwie Nachbarn, die sauer sind? Oh, der lässt hier seine Bude verfallen und jetzt trage ich den mal in diesen Abrisskalender ein, weil der wahrscheinlich so wirklich so eine Art Abriss mit diesem Haus plant. Also wer trägt da überhaupt ein?
Also das denke ich nicht. Ich glaube, denunzieren ist in dem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen der falsche Begriff und irreführend, weil es ja schon, also es geht ja nicht darum, jemanden anzuschwärzen, sondern eben die Wahrnehmung auf diese Abbruchpraxis zu lenken. Und es tragen da durchaus auch Personen Objekte ein, die jetzt nicht unbedingt direkt aus der Baubranche kommen, sondern dann eben durch die Medien und so weiter auf das Projekt aufmerksam geworden sind und sich aber eben dafür einsetzen, dass die Bauwende funktioniert und dass auch die Klimaziele vielleicht noch erreicht werden können und dementsprechend die interessiert daran sind, sich für dieses Thema einzusetzen. Ich glaube nicht, dass das jetzt dass das etwas mit Anschwärzen zu tun hat, sondern eher mit Sichtbarkeit, Sichtbarmachung.
Ja. Und was würden Sie denken, Sichtbarmachung, das ist natürlich klar, auf jeden Fall gegeben, gerade wenn man eben diesen Atlas dann mal anklickt, aber gehen Sie davon aus, dass diese Karte in irgendeiner Weise auf politische Entscheidungen einwirken kann?
Das denke ich schon, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Also es ist definitiv ja ein politisches Thema und ein Politikum, allein schon deshalb, weil 55% der Abfälle in Deutschland aus der Baubranche kommen. Das sind 2,5 Tonnen pro Kopf pro Jahr. Das ist eine Zahl, die finde ich wirklich extrem schwer vorstellbar. Und mit 40% hat die Baubranche ja auch einen ziemlich erheblichen Anteil an den CO2-Emissionen Deutschlands. Deswegen ist es ja wirklich ein Thema, was alle betrifft. Und dass dieses Thema alle betrifft, merken wir an den wirklich sehr positiven Resonanzen auf das Projekt. Und da Politik ja nicht im luftleeren Raum entschieden wird, sondern idealerweise eben auf Impulse aus der Bevölkerung reagiert, ist zu hoffen, dass sie eben auch dann auf dieses Thema reagieren wird, weil die Politik ja durchaus da Handhabe hat. Also sie könnte zum Beispiel eine Genehmigungspflicht für Abrisse einführen und die von vielen geforderte Umbauordnung einführen, mit der das Thema wirklich, wirklich gut angegangen werden könnte.
Vielleicht nochmal in einem Satz, was meint diese Umbauordnung?
Bei der Umbauordnung geht es darum, eben Umbau zu fördern. Die derzeitigen Bauordnungen der Bundesländer, die priorisieren eben Neubauten und erschweren total Umbauten, weil man im Prinzip, wenn man ein Gebäude umbaut, solange man nicht wirklich minimal eingreift, in aktuelles Baurecht reinrutscht, sage ich mal, und damit eben aktuelles geltendes Recht erfüllen muss, was ja auch richtig ist. Aber die Anforderungen sind zum Teil eben so hoch, dass Bestandsgebäude die überhaupt nicht erfüllen können. Und eine Umbauordnung würde eben dazu führen, dass an Umbau andere Maßstäbe angelegt werden oder an Bestandsgebäude und man damit eben trotzdem im Baurecht ist.
Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass es doch auch schon eine starke Veränderung, so eine Art Umdenken gibt unter jungen Kolleginnen und Kollegen? Also vielleicht eher weg von diesem großen Traum, mal das eine Gebäude zu bauen, das so allem entspricht, wovon man so träumt, hin vielleicht eher zu dieser Idee, dass man eben wirklich gemeinsam umbaut, dass man nachhaltig baut, dass man zirkulärer baut?
Ja, den Eindruck habe ich schon definitiv. Also es ist natürlich immer so ein bisschen schwer zu beurteilen, wenn man sich jetzt selber viel mit solchen Themen auseinandersetzt, dann hat man natürlich auch viel zu Leuten Kontakt, die sich ebenfalls mit diesen Themen beschäftigen. Und dann auch den Eindruck, dass sich viel tut. Aber ich habe durchaus das Gefühl, dass sich viel tut. Also vor allem zum Beispiel auch an den Unis, wenn ich das jetzt mit meiner Zeit vergleiche, die wirklich noch nicht lange her ist, hat sich trotzdem irgendwie auch dort viel getan und die Themen rücken in den Vordergrund. Und wenn sie nicht ausreichend behandelt werden, dann fordern die Studierenden sie ein, was ich auch irgendwie total ermutigend finde. Und es ist natürlich eine Umstellung, wenn man irgendwie mit dem Ziel studiert hat oder auch mit der Aussicht und dem Wunsch, neu zu bauen und Neues zu gestalten, dann zu akzeptieren, dass das so nicht mehr ganz so funktioniert oder zumindest nicht ausnahmslos. Aber ich denke auch nicht, dass Neubau und nachhaltig bauen sich per se ausschließen. Aber es ist definitiv ja so, dass dem Bauen mit Bestand die Priorität zukommen muss. Also ich glaube auch nicht, dass das weniger Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt. Das ist halt einfach, ist einfach anders. Aber ich glaube, gerade so ein respektvoller Umgang mit dem, was da ist, ist ja auch was total Schönes eigentlich. Also ja.
Helen Gräser vom Bund Deutscher Architekten hat federführend mitgearbeitet beim Projekt Abriss Atlas, zu finden auf abriss-atlas.de. Und dieser Atlas wird flankiert von der Ausstellung Nichts Neues, besser bauen mit Bestand, die im Aufhof in der Salbinder Straße in Hannover gezeigt wird. Und zwar noch bis 9. November. Ganz herzlichen Dank, Helen Gräser.
Ja, vielen Dank auch.
Wenn du hier mitmachst, brav die Regeln befolgst, wenn du gut in der Schule bist und nicht weiter aneckst, dann wird es dir gut gehen. Solche Faustregeln kriegen wir alle von klein auf zu hören. Das ist quasi das Versprechen eines jeden Gesellschaftsvertrags. Aber entspricht dieses Versprechen der Realität? Wird wirklich belohnt, wer die Regeln einhält? Der Dokumentarfilm Breaking Social, der gerade in den Kinos angelaufen ist, der zweifelt das Konstrukt stark an. Marion Amicht berichtet.
Der aktuelle Dokumentarfilm von Frederik Gerten, Breaking Social, entlarvt den Mythos, dass harte Arbeit belohnt wird und erzählt davon, wie Mensch und Natur ausgebeutet werden, um Profit daraus zu schlagen.
Wir leben heutzutage in einer Situation, in der die Leute, die die Regeln brechen, den Gewinn abschöpfen. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer und die Mittelschicht bleibt auf der Strecke.
Der Schwede bereist 3 Kontinente und trifft überall auf wütende Menschen, die alle dieselbe Frage stellen. Können wir uns diese Reichen noch leisten? Nein, sagt die amerikanische Autorin und Journalistin Sarah Chase. Sie wurde wütend, als sie zu Korruption in Afghanistan recherchierte und in den USA ganz ähnliche Strukturen entdeckte.
Ich habe einige Jahre mit einem selbstentwickelten Raster gearbeitet, um Korruption in Entwicklungsländern zu untersuchen. Dann beschloss ich, es einfach mal auf mein eigenes Land anzuwenden. Ich habe erwartet, dass es passt, aber ich muss sagen, ich war erstaunt, wie gut es gepasst hat.
Gerade das will Regisseur Frederik Gerten nicht einfach so stehen lassen.
Ich möchte die weltweiten Strukturen von Kleptokratie und Korruption verstehen. Ich möchte wissen, womit wir es da zu tun haben und was wir in Ordnung bringen müssen. Denn das fordert jede Demokratie heraus.
Der schwedische Regisseur glaubt, dass das eine Frage des Systems ist. Genau wie der niederländische Historiker und Autor Rutger Bregman, der im Film zu Wort kommt.
Wir Menschen werden oft zu dem, was wir uns erzählen. Wir können uns dies oder jenes nicht leisten. Aber was wir uns wirklich nicht leisten können, ist ein zerstörter Planet. Wir können uns die Reichen nicht leisten. Das ist teuer. Die Reichen sind teuer.
Aber wann kommt der Moment, an dem Menschen anfangen, sich zu solidarisieren? Im Film kommen Amazon-Arbeiter wie Gewerkschaftsgründer Chris Smalls zu Wort, bei denen sich ihr Chef Jeff Bezos für die Finanzierung seines Flugs ins All bedankt, aber nicht will, dass sie sich gewerkschaftlich organisieren.
Wenn du nicht wütend bist, schaust du nur nicht richtig hin. Ich bin mir sicher, dass sie immer gegen mich kämpfen werden. Ich kann ihnen von uns aus dasselbe sagen.
Weltweit, das wird im Dokumentarfilm gezeigt, regen sich Proteste. In Chile zum Beispiel protestieren zuerst die Schüler und Schülerinnen gegen höhere U-Bahn-Preise. Dann füllen sich die Straßen zu einem der größten Proteste des Landes. Gegen Korruption, gegen soziale Ungleichheit. Panzer rollen, Schüsse fallen. Doch der Protest geht weiter, betont Regisseur Frederik Gerten. Für die Rechte von Frauen und Minderheiten. Und für eine neue Verfassung.
Ich glaube, diese Wut und dieser Frust überall auf der Welt haben eins gemeinsam. Die Menschen sind frustriert, weil sie das Gefühl haben, die Türen sind zu für sie. Das macht sie wütend. Und wenn Menschen erst einmal wütend werden, ist der Wandel bereits im Gange.
Das ist das Hoffnungsmoment von Breaking Social. Ein Film, der offensiv die Superreichen attackiert, die auf Kosten der Armen und unserer Umwelt unsere Gesellschaften korrumpieren. Aber eben auch ein Film mit der klaren Botschaft, Veränderung ist möglich, wenn wir kooperieren und solidarisch sind.
Es gibt die alte Geschichte, die davon erzählt, dass in jedem von uns zwei Wölfe kämpfen. Der eine Wolf ist der Böse, arrogant und wütend. Der andere Wolf ist der Gute, einfühlsam und mitfühlend, freundlich. Welcher Wolf gewinnt? Die Antwort ist einfach. Der, den du fütterst.
Der schwedische Dokumentarfilm Breaking Social läuft seit vergangener Woche in den Kinos. Yvonne Koch hat berichtet und einen Fernsehbericht von Marion Amich über den Film aus der Reihe Titel, Thesen, Temperamente, den finden Sie in der ARD-Mediathek.